Am Ende des Tages ist es ein Prozess, den ihr zu zweit durchstehen müsst. Also sprich mit eurem Partner. Der Rest drumherum ist immer lösbar. Also du kannst mit jeder Firma ein Haus bauen, du kannst dich überall informieren, du kriegst überall einen Architekten rein, das ist alles kein Thema. Ihr müsst euch als Paar das Thema nur zutrauen. Das glaube ich, und das gegenseitige Vertrauen ist das Wichtige, weil Bauen ist ein Stressfaktor, du hast das glaube ich vorhin eingangs erwähnt, das ist eine massive Anspannung für eine Beziehung, mit Job, mit äußeren Einflüssen. Es ist ein großer Kommunikationsprozess, aber auch für die Beziehung ist es einfach auch ein Stresstest, den man zusammen bestehen muss. Und ich kann jetzt nur sagen, wir haben es überstanden. Was soll uns noch passieren nach dem Hausbau? Ja. Wir haben Corona noch mit drin gehabt als Superfaktor, Superkiller irgendwie. Und wenn das funktioniert und man gegenseitig sich das Vertrauen hat, sich das zuzutrauen, dann funktioniert es.
Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. So, beim neuen Interview, da gab es ganz am Anfang ein paar Probleme mit der Aufnahme und deshalb fasse ich euch jetzt nochmal die wichtigsten Eckpunkte vom Haus zusammen. Es geht um ein Einfamilienhaus in Holsteiner Bauweise. Die Bauherren wohnen da jetzt auch schon drin seit Mitte April und haben eine Wohnfläche von ca. 160 Quadratmetern. Sie haben das Ganze schlüsselfertig gebaut und ein Grundstück von 670 Quadratmetern auf dem Land. Und dann haben die Bauherren noch viel Wert auf ein modernes Haus gelegt. Deswegen haben sie KfW 40 plus und zwar mit PV-Anlage und Energiespeicher. Sie haben eine Luftwasser-Wärmepumpe und obwohl sie schlüsselfertig gebaut haben, haben sie drei Sachen fremdvergeben. Und zwar einmal die PV-Anlage, den Carport und die Pflaster- und Gartenarbeiten. Und weil sie eben so viel Wert auf ein modernes Haus gelegt haben, hat die Baufirma ihnen dann noch ein KNX-System vorgeschlagen oder empfohlen. Und da geht dann auch das Interview los.
Die haben quasi das Thema mit angeboten dann sozusagen. Aber das habt ihr nicht im Vorfeld erfahren, oder? Bevor ihr euch für die Firma entschieden habt, oder? Oder wenn ich das jetzt richtig verstanden habe?
Genau, ja. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir unterschrieben haben, wussten wir praktisch noch von keinem Gewerk, wer das ausführt. Und das kam dann eigentlich erst so nach Stelltermin, haben wir dann die ganzen Durchspreitermine auf der Baustelle bekommen und haben dann auch erfahren, wer praktisch dieser Unternehmer dann ist, der das ausführt.
Okay, und da habt ihr dann auch erst entschieden, dass es dann ein Smart Home System werden soll oder war das davor schon quasi dann Thema?
Also für mich war es im Endeffekt von vornherein klar, dass wir irgendeinen gearteten Bus nehmen werden. Also es gibt auch noch andere Anbieter, also jetzt nicht nur um KNX zu nennen, Luxone als Möglichkeit. Du kannst offene Systeme nehmen. Du wirst dich da auch auskennen. Wir haben uns damit beschäftigt. Und letztendlich ist es dann dennoch der KNX geworden, obwohl es das teuerste System im ersten Moment war. Aber in der Kombination, man muss es immer im großen Ganzen sehen, was will ich denn alles mit betreiben, was will ich anschließen, was meine ich mit Smart Home, sind wir an den Punkt gekommen, es fallen die Raumthermostate weg, wir haben über Schalter gesprochen, dann haben wir natürlich die Glastaster, die sechsfach programmierbaren genommen und dann war es ein Gesamtpaket und du musst es immer im Gesamtpaket sehen. Im Einzelsystem hätte ich sicherlich ein anderes System genommen, in der Einzelauswahl, aber in der Gesamtauswahl jetzt mit Wärmepumpe verbinden, mit dem Batteriespeicher, wollten wir dann, also gab es für uns dann gefühlt und auch in der Kürze der Entscheidung, aber auch das ist natürlich mit reingesprungen, weil wir auf der Baustelle steht und der natürlich weitermachen will mit der Elektrofirma, sind wir dann auf KNX rausgekommen. Bereuen es aber zum jetzigen Zeitpunkt auf keinen Fall und denken auch, dass wir zukunftsmäßig, was neue Möglichkeiten mit Programmierungen angeht, gut aufgestellt sind.
Genau, also es ist sicherlich ja das flexibelste System, was das angeht. Ne?
Genau, also sicherlich zahlt man den Preis dafür auch mit in der Konfiguration, aber es ist schon so, dass du gut vergleichbar, also es ist bekannt am Markt und es ist nicht so eine Einzelbastlerlösung. Auch da hat man was ins Auge gefasst, das selbst zu tun, aber ich gebe die Programmierung gerne in ein Standard-Bus-System, also in dieses KNX-System. Bin zwar selbst, also habe mal IT gelernt, Fachinformatiker, wollte mich aber im Einzelnen nicht damit beschäftigen, wirklich damit auseinanderzusetzen, was dann so die Programmierung angeht, genau.
Ja, logisch, klar. Okay, ja, das macht absolut Sinn. Ihr habt auch in Richtung ökologisches Haus gedacht, ne? Und was war denn da so der Hintergrund? Also was war euch jetzt so beim Haus wichtig? Warum habt ihr jetzt ein Holzhaus gebaut? Warum habt ihr auch mit einem hohen Energiestandard gebaut? Was war da so eure Überlegung dahinter?
Ja, da haben wir tatsächlich sehr, sehr lange überlegt. Wir haben uns diverse Angebote eingeholt, größtenteils Fertighausanbieter, also Holzständerbauweise. Wir haben es aber auch mit Massivhaus verglichen, waren da auch in Gesprächen. Wäre sogar auch günstiger gewesen. Am Ende war es aber total die Bauchentscheidung bei uns, dass wir uns in einem Holzhaus viel wohler fühlen. Also schon allein, wenn man reinkommt, das Wohnklima hat uns sehr gut gefallen. Und eben auch die Tatsache in Richtung Umweltschutz, Energiesparen, fanden wir es extrem schwierig, beim Massivhaus den Standard zu erfüllen, ohne dass man jetzt irgendwie Styropor ans Haus klatscht oder dann mit irgendwelchen speziellen Ziegeln dann arbeiten muss. Das war für uns viel komplizierter als einfach ein Holzständerhaus auszuwählen, was von Natur aus einfach schon ein bisschen besser gedämmt ist und dass man da eben künstlich nicht so viel nachhelfen muss.
Ja, ja, das ist gerade dieser Vorteil beim Holzhaus und beim Fertighaus an sich, ne? Dass man halt wirklich zwischen die Balken ja sowieso was packen muss. Ne?
Genau, irgendeine Dämmung braucht es dann eh. Und uns hat einfach von Anfang an, also als wir uns das Projekt Hausbau überlegt haben, haben wir uns ein was auf die Fahne geschrieben. Wir möchten ein modernes, ökologisches und nach neuestem Standard Haus bauen. Und als wir dann so verglichen haben, haben wir eben Abstriche gemacht, was Kadi gerade meinte, mit Massivhaus, mit Steinwänden und das Raumklima in so einem Baustoff Holzhaus. Das hat uns einfach von Anfang an überzeugt und du musst es halt dann durchziehen, ja. Also wir haben dann auch Holzboden, Holzfenster, Holzdecke haben wir dann lassen, ja. Aber das ist halt so grundsätzlich einfach so der Charakter, dass das stimmig miteinander ist. Also wir fänden es dann schwierig, jetzt ein Holzhaus zu bauen und dann einfach andere Baustoffe einzusetzen, beispielsweise Kunststofffenster oder so. Wir haben uns dann wirklich überlegt, dass das eben so die Überschrift, so das ökologische Holzhaus eben da ist und da möglichst viel, in Anführungszeichen möglichst viel Technik, die sinnvoll ist, reinzubringen, ja, um das zu steuern. Das ist so der Grundgedanke, der einfach als Motto so über den ganzen Hausbau von uns steht.
Mhm, okay. Was ja auch durchaus Sinn macht, ne, weil quasi diese zwei Themen ja schon ineinander greifen einfach.
Genau, ja. Genau. Und ja, du findest viele, viele Anbieter, die halt dann ja gewisse Abstriche genau an den Komponenten ökologisch machen, die halt dann andere Sachen einsetzen, die halt günstiger sind und marktüblicher, sage ich jetzt mal an dem Punkt. Wir haben aber von Anfang an gesagt, keine Folie im Haus zur Dämmung. Wir wollen ein offenes Haus haben für einen Wärmeaustausch. Diffusionsoffen, glaube ich, heißt es dann. Das im Wandaufbau, das war uns ganz wichtig. Und wenn du an dem Punkt schaust, dann fallen eh schon viele, viele Anbieter raus. Und dann fängst du halt genauer an, hinzuschauen. Und auch das, was mit Styropor an der Hausfassade von außen zur Dämmung angebracht wird, ist natürlich, glaube ich, im ersten Moment auch günstiger, aber ja, ist ein anderes Modell. Und da haben wir dann gesagt, nee, wir haben es dann gemerkt, als wir den Terrassenanschluss am Haus machen wollten, da hat Styropor gefehlt. Du kannst also nicht direkt mit der Terrasse ans Haus. Und dann ist so ein kleiner Traum, was ebenerdigen Ausgang an der Hebeschiebetür angeht, einfach erstmal weggefallen, weil es einfach schwierig war, so einen Anschluss ans Haus zu machen oder andersrum, die Gewährleistung einfach nicht mehr greift, wenn du so einen Anschluss machst.
Ja. Ja, da brauchst du so eine Verbundabdichtung nochmal oder sowas, ne?
Ja, das war mega kompliziert dann. Und als wir dann da mit zwei, drei Gartenanbietern standen und es mit ihnen durchdiskutiert haben, haben wir auch gemerkt, wir haben da plötzlich wieder ein kostenseitiges Thema. Das merkt man auch ganz oft in diesem Bauprozess, wenn man eine neue Schnittstelle aufmacht. Und die neue Schnittstelle war dann eben Gartenbauer. Auch so ein Ding, was wir gelernt haben, vielleicht sollte man nochmal bauen, mit dem Thema uns frühzeitiger zu beschäftigen, also das Gesamte zu sehen, das gesamte Grundstück zu sehen, die Anschlüsse ans Haus frühzeitig in die Planung mit reinzunehmen. Und ja, natürlich haben wir uns fokussiert aufs Haus, aber wir haben dann gemerkt, bei den angrenzenden Gewerken, ja, da hast du dann noch ein bisschen Abstimmungsbedarf gehabt irgendwie, um dann wirklich zu der Lösung zu kommen, mit der wir leben können. Um das Thema zu erklären, also wir haben jetzt einen Terrassenanschluss, das ist alles hinbekommen mit Stein, haben halt 15 cm so einen Kiesstreifen rumlegen müssen einfach. Aber das ist jetzt so ein Thema, was einfach auch wieder in dieses Gesamtkonstrukt Holzhaus einfach jetzt wieder so mit reinpasst und stimmig ist, ja. Also damit, da wird man sich dran gewöhnen.
Ja, sieht ja auch gar nicht schlecht aus mit so einem Kiesstreifen drumherum, ne? Das ist ja das. Aber das ist eigentlich schon ein gutes Thema. Was würdet ihr denn rückblickend anders machen? Jetzt hast du schon angesprochen, so mehr das Gesamtbild sehen. Gibt es noch so ein paar andere Punkte, vielleicht auch kleine Details im Haus, wo ihr sagt, würden wir, wenn wir jetzt nochmal bauen würden, theoretisch würden wir es anders machen?
Das ist jetzt natürlich eine sehr gute Frage. Da bin ich jetzt gespannt, was die Kadi sagt dazu.
Also, gerade wenn es jetzt um Kleinigkeiten geht, ich würde hochwertigere Türen wählen. Wir haben zwar aufgemustert bei den Türen, aber haben anscheinend immer noch von der Qualität her nicht so gute Türen, weil die muss man wirklich alle 2 Wochen irgendwie nachstellen, weil es dann am Boden schleifen und das regt wirklich auf. Ich weiß nicht, ob es wegen den extremen Temperaturschwankungen auch ist, aber das ist ein Thema, da würde ich auf jeden Fall mehr investieren jetzt. Was fällt dir spontan ein?
Also der grundsätzliche Tipp ist bei allem, also natürlich beschäftigt man sich am Anfang der ganzen Hausplanung mit sehr vielen Details für die Bemusterung. Und uns ging so, wir haben den absoluten Blick auf Fliesen, Türklinken und Küche gehabt. Ja, ich glaube, das geht vielen so. Aber was ich gerade gemeint hatte und was du schon rausgehört hast, so das große Ganze zu sehen. Also wie plane ich denn in das Grundstück reinzukommen? Wie will ich mein Haus reinstellen? Natürlich ist das mal ein Thema am Anfang, wie du... Ja, mit der Sonnenseite, wie du das Haus ausrichten möchtest, wo du Terrassen haben möchtest. Als Beispiel, wir hatten mal 2 Terrassen geplant oder eine, jetzt haben wir 3 an verschiedenen Seiten und jetzt fehlt uns natürlich beispielsweise so eine Steckdose an der einen Seite an der Terrasse. Das sind so kleine Details, wo du sagst, blöd, gerade gebaut, da hätte ich jetzt gern Strom gehabt, Mensch, oder einen Wasseranschluss. Da hat sich halt jetzt in der Planung wieder mit einer anderen Firma, also in dem Fall mit dem Gartenbauer, einfach ein anderes Bild ergeben, ja. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, was würde ich jetzt anders machen? Es sind, wie Katharina gerade gesagt hat, Qualität der Türen ist ein Punkt. Da kannst du sicherlich hochpreisigere nehmen, aber ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt ist einfach der, ob man da so weit ist gedanklich in der Entscheidung. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, mit dem Grundriss, wie wir ihn geplant haben, würde ich nichts ändern. Ja. Den finde ich gut. Du musst aber klar sein, wenn du einen großzügigen Grundriss hast und vielleicht das noch eine wichtige Ergänzung. Wir sind kinderlos und ja, jung verlobt. Also wir haben im Moment im Haus wenig Lärm. Also sicherlich wird's, wenn es eine andere Situation geben würde und jetzt Kinder im Haus wären, es einfach hellhöriger werden. Das ist sowas, was du in keiner Bemusterung am Anfang mitbekommst, wie der Schall sich im Haus verhält. Also wie laut ist denn das Haus dann letztendlich da? Damit kann man sich vielleicht mal auseinandersetzen. Ansonsten, was hätte ich von Anfang an anders gemacht? Ich hätte mich mit Elektroplanung früher beschäftigen sollen tatsächlich. Da bist du bei den Hausfirmen, das merkst du, wenn du mit denen sprichst. Die haben natürlich Focus Haus, ihr primäres, originäres Produkt, was sie verkaufen möchten. Was ja auch gut ist, wir haben ein Haus angefragt, wir haben ein Haus bekommen. Aber du merkst recht schnell, dass du in so Subgewerken, wenn du überlegst, was man jetzt hat mit PV-Speicher, mit KNX-Bus-System, da sind die nicht die Profis. Also ja. das merkst du, oder sie haben eine Kooperation und wollen dir halt dann einen recht teuren, finde ich, überteuerten Standard am Anfang verkaufen. Das war jetzt bei unserer Firma nicht. Die haben ganz ehrlich gesagt von Anfang an, wir sind in Holz gut, wir bauen euch ein Holzhaus. Über den Rest lass uns zum späteren Zeitpunkt schauen. Und das hat funktioniert, das hat super funktioniert. Aber andere Anbieter bieten dir halt gleich irgendwelche Komplettlösungen an für 50.000 plus. Das hatten wir auch. Und dann beschäftigst du dich nicht mehr. Und dann legst du genau solche Planungen weg. Und wie du schon raushörst, also wir haben letztendlich eine strukturierte Verkabelung noch eingebracht, dass wir wirklich in jedem Raum LAN-Dosen haben. Wir haben gelernt, dass so ein 40-Plus-Haus sehr dicht ist, sprich mit WLAN im ersten Stock ist nicht. Da musst du dir Gedanken machen, das haben wir Gott sei Dank davor alles durchgeplant, dass du auch wirklich überall WLAN-Empfang hast. Also es nimmt wirklich stark ab im Haus. Das ist aber kein Problem, weil wir eben, wie gesagt, berücksichtigt haben. Und so ein dritter Punkt, weil du eben gefragt hast, was würde man anders machen, die Elektroraumplanung, also oder die Technikraumplanung an sich, da hätte man nochmal ins Detail gehen können am Anfang, wenn wir gewusst hätten, was letztendlich für einen Batteriespeicher, was für Wärmepumpe und was unsere Anforderungen sind, sprich Netzwerkschrank und ja, du musst halt viele Vorschriften beachten, die dir so am Anfang nicht so klar sind, so. Der Glasfaseranschluss, wo hängt der, wo hängt dann der Netzwerkschrank, was Stromkasten und die Pumpen, Wassersysteme und was es alles mögliche an Techniksachen gibt. Da hätten wir auch nochmal reinschauen können. Es waren jetzt viele Punkte durcheinander, aber ich glaube, so im ersten Wurf ist es das, was uns so einfällt.
Einen Nachtrag habe ich noch unter Bodengutachten. Würde ich beim nächsten Mal auch machen lassen. Hätte uns zwar kein Geld gespart, also der Boden wäre trotzdem nicht anders gewesen, aber die Überraschung wäre nicht so böse gewesen, weil da die Kosten doch nochmal, also da haben wir 5-stellige Nachberechnung bekommen.
Okay, lass uns da vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, weil die Frage habe ich auch noch, was ein bisschen teurer wurde als geplant. Ich fand die Punkte aber ganz gut, auch was du jetzt gesagt hast bezüglich Wahl der Baufirma, ne? Dass du wirklich, also da finde ich alles richtig gemacht, wirklich die Firma genommen, die sagt, ja, ich baue euch das Haus, da ist unsere Kompetenz, ne? Und alles Weitere schauen wir dann.
Genau, richtig. Und das hat uns eben so gut gefallen, dass die eben keinen Komplettstandard uns vorgeben. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Wie individuell bist du noch in deiner Planung und bis zu welchem Punkt in der Umsetzung, in der Projektrealisierung habe ich noch Einfluss auf das große Ganze, also auf das Haus, auf das Produkthaus letztendlich, ja. Wir konnten bis zum Schluss noch Fliesen ändern, ja, das ging. Wir konnten die Verlegeart der Fliesen ändern. Wir konnten die Treppenrichtung noch ändern. Das ist vielleicht auch ein ganz, ganz massiver Punkt. Also wir konnten noch sagen, die geht gerade raus statt links raus. Wir konnten wirklich von der Elektroplanung, von der Wasserplanung, gut, da hat man einen Punkt, weil wir so einen Küchenblock haben, eben, dass wir den Wasseranschluss hochbekommen, dass der in der Mitte dann ist, in dem Block eben dann, weil da das Spülbecken dann hingekommen ist. Aber du hast wirklich, und das ist ein, also wenn man da Wert drauf legt, weil man sich einfach nicht so sicher sein kann, finde ich am Anfang. Also so ging's uns. Was nehme ich denn? Und du schaust dir 6-mal die Fliesen an, aber irgendwie so, wie lege ich denn die Fliesen in den Raum da? Schaust du dann auf der Baustelle dann drauf, ja?
Ja, also wir haben wirklich im Haus dann, als es stand, konnten wir eigentlich nochmal alles neu entscheiden. Also da waren wir echt bis zum sehr späten Zeitpunkt komplett flexibel. Das war gut,
ja. Ja, das ist auch immer echt viel wert, ne? Das ist wahr.
Genau, Sachen ändern sich. Du bist ja da in der Orientierungsphase, du unterliegst da ständigen Einflüssen von allen Seiten. Jeder weiß was. Ich meine das auch, wo du dann irgendwo zumachen musst und sagst, wir bauen unser Haus. Und wir wissen jetzt, was wir möchten, weil hier jeder reinredet, was Glasflächen und sonst was angeht. So ging es uns jedenfalls. Aber so in der Art und Weise, wie gesagt, wie du jetzt den Boden legst, also wie kommt das Parkett rein, also gerade oder drehst du es, das sind so Sachen, das war sehr angenehm bei uns, dass wir das eben so beeinflussen konnten.
Okay, ja super. Was jetzt aber nicht so angenehm war, offenbar, ist die Thematik mit den Erdarbeiten, ne? Also wurde einfach bezüglich des Bodens jetzt deutlich teurer oder was war da so der Hintergrund?
Ja, also wir hatten nur ein Bodengutachten vom Straßenbau, also das war öffentlich zugänglich von der Gemeinde. Und da meinte eben die Baufirma, ja, es ist erstmal ausreichend. Also man sieht den Boden ja, wenn man aufmacht, hat man ja dann Klarheit und wir können uns die, keine Ahnung, 1.500, 2.000 Euro sparen. Was Bodengutachten angeht, genau, letztendlich mussten 90 cm Humus abgetragen werden, musste ein sehr hoher Koffer gebildet werden. Ja, es war einfach viel mehr als einkalkuliert, als geplant war. Und das hat uns halt irgendwo auch dann negativ überrascht, wo wir aber auch im Grunde selber schuld waren, weil wir hätten ja das Bodengutachten machen lassen können. Das so als Lessons Learned für uns.
Die Frage, die Frage an sich mit dem Bodengutachten ist einfach, was hätte es uns gebracht zu dem Zeitpunkt, wenn später eine Humusschicht von dem Straßenbauer oder von der Gemeinde aufgetragen wird? Also sprich, die haben das Grundstück halt nochmal aufgefüllt bis zur Straßenkante, ja, und da haben sie halt 90 Zentimeter Humus drauf. Jetzt ist die Frage, wann wäre denn der Zeitpunkt des Bodengutachtens gewesen? Weil Bodengutachten, bin jetzt auch nicht der Experte, aber beschäftigt sich wahrscheinlich mit den Schichten, die weiter tiefer kommen. Die haben sich ja nicht verändert gehabt. Das Problem ist, und das ist die Unsicherheit, glaube ich, was macht der Nachbar an dem Grundstück nebendran, weil da orientiert sich der Bodenbauer, der zu dir kommt als erstes, war so mein Eindruck. Also wie hoch ist der mit seinem Koffer, dass kein Wasser bei dir aufs Gelände läuft, geht er auch ein Stück höher. Und so hast du dann den Effekt im Neubaugebiet, dass alle, die um dich rum sind, plötzlich alle ein Stück höher gehen. Und dann ist es letztendlich so gewesen, dass wir, glaube ich, in der Bodenplatte 10 Zentimeter mehr hatten. Die haben natürlich eine finanzielle Auswirkung an dem einen Punkt. Am grundsätzlichen Punkt des Aufschüttens und der Erdmassenbewegung auf dem Gelände, finde ich, ist es gerade in so Neubaugebieten schwierig, den richtigen Zeitpunkt für das Gutachten dann zu erwischen, wenn die dann rumbaggern, in Anführungszeichen noch. Ich glaube, dass du grundsätzlich die Unterscheidung treffen musst, okay, ist es ein Altbestand, also sprich, kaufe ich ein Grundstück in dem Gebiet, wo alle schon gebaut haben, dann kann man wahrscheinlich die Erstkosteneinschätzung anders treffen, als wenn ich so eine Erstkosteneinschätzung auf einem Neubaugebiet treffe. Das habe ich so vermisst, irgendwie in den ganzen Sachen, wo man sich einfach mal reinliest und umschaut. Das ist völlig untergegangen. Und wenn man sich das Gefälle bei uns an der Straße anschauen würde, da ist auf 16 Meter, glaube ich, ein Höhenunterschied von 20 Zentimetern drin. Das hat natürlich auch alles nochmal massive Auswirkungen gehabt, ja, wie man das Ganze dann plant. Und da, ja, ich erinnere mich noch gut an den Tag, wo dann der Erstkontakt mit der Bodenfirma, also mit dem Erdbauer war. Wir haben Änderungsangebot und dann hörst du gleich Ergänzungsangebot und dann siehst du halt gleich fünfstellig drauf, ne? Das war schon der Einstieg in unser Bauprojekt letztes Jahr im Oktober. Ja, okay, da habe ich gesagt, okay, so viel Ratgeber gelesen, so viel Informationen eingeholt und dann passiert uns das auch an dem
Punkt. Doch alles falsch gemacht.
Ja, bei den Erdarbeiten ist wirklich einfach immer, weil wie du sagst, ne, manchmal ändern sich die Bedingungen vor Ort einfach auch nochmal, ne, gegenüber dem, was du vorher geplant hattest, ne.
Und das finde ich absolut, also das merkst du halt, glaube ich, beim ersten Bau erst und wenn du das zweite Mal wieder baust, wird man da einfach ein bisschen anders hinschauen, als jetzt natürlich so blauäugig durchs Neubaugebiet spazieren, sich das anzuschauen und sagen, passt ja alles. Aber dann sagen sie dir halt, dass keine tragfähigen Schichten. Das Gute war, wir mussten keinen Humus dazu kaufen. Wir konnten unser Grundstück mit eigenem Boden auffüllen. Das ist dann natürlich so eine Gegenrechnung, die du dann fairerweise auch machen müsstest, wo du sagst, okay, wir haben den Humus schon da gehabt und wir konnten den kompletten Garten damit aufschütten. Ne? Das ist dann auch gut.
Ja. Ja, das ist natürlich dann auch wieder ein Vorteil, klar.
Und so versuchen wir immer den Vorteil zu sehen, Flo.
Ja, anders geht's auch nicht. Genau. Ja. Gab es noch irgendwas außer die Erdarbeiten, was jetzt irgendwie ein bisschen teurer wurde als geplant? Also klar, das KNX-System dann wahrscheinlich noch, ne? Aber vielleicht was, wo ihr noch irgendwie mehr Kosten hattet?
Also das war dann wirklich von uns nochmal im Nachhinein aufgewertet, wie Fliesen, wie du schon sagst, KNX-System, Fliesen, das waren eigentlich so die größten Punkte. Da haben wir von uns aus einfach nochmal entschieden, dass wir mehr investieren.
Das war es dann auch von den Big Points, vielleicht auch da zum finanziellen Rahmen. Also wir haben eine Abweichung auf die Gesamtbausumme von 5% gehabt. Mehr ist es nicht geworden, durchs KNX-System, das wir noch mit reingenommen haben. Das heißt, wir konnten unser Budget an dem Punkt natürlich man hört es ein bisschen raus, wir haben uns schon viel mit der Planung beschäftigt, viel Zeit investiert an der Stelle. Du hörst halt immer bei vielen anderen irgendwie, ja, wie dir die Kosten komplett weglaufen. Da haben wir schon geschaut, dass wir im Rahmen bleiben und auch die Bemusterung hat uns jetzt nicht in Sphären geschossen, wo wir gesagt hätten, oh Gott, das haben wir jetzt überhaupt nicht vorgesehen. Wir haben halt recht hochwertig schon den Einstieg gewählt mit der Firma, die wir gewählt haben. Da wussten wir, okay, das passt. Das passt auch zu einem und zum Budget und drum sind uns da Gott sei Dank die großen Überraschungen erspart geblieben. Letztendlich war das eigene KNX-System, das wollten wir rein und das mit der Bodenplatte, ja, haben wir dann auch verdaut, aber ist damit reinkommen und die größeren Fliesen waren halt die größeren Fliesen, die man dann ausgewählt hat. Mir war es klar, dass wir die irgendwann nehmen werden. Katharina hat sich da budgettechnisch noch dagegen, ja, wollte sie noch nicht, weil sie erst schauen wollte, wo wir gesamt rauskommen. Aber das waren dann waren dann letztendlich die Big Points irgendwie. Und sonst ist da drüber hinaus nichts mehr Unerwartetes passiert, Gott sei Dank.
Na, da kann man auch nur, da kann man auch nur empfehlen, im Vorhinein einfach schon mal also wir haben so eine Art Vorbemusterung gemacht mit unserem Fachberater. Und da wussten wir eigentlich schon sehr, sehr genau, in welche Richtung es geht, wo wir mehr Kosten haben, wo wir mit dem Standard auskommen.
Ja. Ja, das würde ich auch immer empfehlen, weil es halt einfach, ihr kriegt ein ganz anderes Gefühl, ne?
Genau, und schreib da mal eine unverbindliche Zahl hin, war dann auch immer so das Thema einfach, dass du eine Einschätzung hast. Und ich kann dann auch nur dazu raten, dass wenn du in der Bemusterung sitzt, und so ging es uns am Anfang, natürlich versucht der, der die Bartarmaturen verkauft, ein Maximales für seine Firma rauszuholen, das haben wir dann auch gemerkt. Und dann haben wir einfach gleich am Anfang der Bemusterung gesagt, hey, das geht uns gerade in die falsche Richtung. Es ist ein Overpacen an Kosten, also da erinnere ich mich heute noch dran, wo ich dann aufgestanden bin und gesagt habe, dann lass uns doch mal neu beginnen, aber das bitte vernünftig und das ist der Rahmen.
Okay, also das bei der richtigen Bemusterung oder bei der Vorbemusterung?
Bei der richtigen Bemusterung dann, da ist es dann nochmal so, so passiert, wo ich dann gemeint habe, ja, das an der Stelle brauchen wir so, weil sonst wird man wirklich aus dem Rahmen laufen. Aber da so vom Bauchgefühl her nur so gedacht, was passiert denn jetzt gerade irgendwie von den Kosten? Und da gleich von Anfang an gesagt, fühle ich mich unwohl, lasst uns da im Budgetrahmen, also da reden wir jetzt offen drüber. Wenn wir jetzt einen Videochat hätten, würdest du sehen, wie Katharina grinst, also das war wirklich so ein Punkt. Also da nur für jeden, der das macht, irgendwie da nur gesundes Selbstbewusstsein irgendwie bringt einen da weiter irgendwie und zu sagen, nee, das ist mir jetzt zu teuer gerade. Ja?
Okay, also es lag eher dran, haben die euch dann immer Sachen angeboten, die halt nicht im Standard mehr dabei waren? Oder wie kam es, dass
Genau.
Ja, also als konkretes Beispiel war es die WC-Garnitur in der Wand verbaut. So im Nebensatz, ja, das ist total praktisch, das wollt ihr bestimmt haben. Und wir so, ja, hätten wir schon gern. Und dann ist irgendwie noch so hintenrum die Summe gefallen, um die es da geht. Das waren, glaube ich, 700, 800 Euro.
Ich habe mich da nur gewundert, dass Katharina, dann war sie ja wegen sprachlos, dann ging es zum nächsten Punkt und dann ging es so weiter und ich so, jetzt drehen wir es mal kurz zurück und schauen uns mal den Zettel an, was wir gerade aufgeschrieben haben und ich so, 700 Euro für die Toilettenbürste in der Wand ist es mir nicht wert. Also alles, was natürlich wieder vom Standard abweicht, ist so der Einstieg in ein Verkaufsgespräch, das muss man sich auch bewusst sein. Natürlich möchte der von der Baufirma, also es war nicht die Baufirma direkt, sondern eben ein Subunternehmer, natürlich möchte der auch schauen, dass er da, glaube ich, das Optimale eben da eben auch an den Kunden ranbringt. Aber du musst schon am Anfang sagen, was im Budget liegt und das. Also es geht jetzt auch so, wir schaffen es jetzt auch so im täglichen, wir haben es jetzt neben der Toilettenschüssel hängen, geht auch alles, aber für so eine Wandnische 700 Euro im Trockenbau einzupreisen, finde ich persönlich, ist dann zu viel. Ja?
Ist schon hart, ja. Okay, aber das finde ich wirklich auch einen guten Tipp, dass man da, weil ich glaube, diese Bemusterung ist ja auch so, weiß nicht, wie ihr es erlebt habt, aber es ist ja eigentlich dann für viele auch so ein Stressfaktor eigentlich, ne? Weil du gehst ja innerhalb von 2 Tagen musst du ja im Prinzip alles auswählen, ne? Also da werden ja auch, und da gibt es ja noch ganz andere Anbieter, die mehr über die Masse verkaufen, ne? Die, wo du dann wirklich einfach so durchgeschleust wirst, ne? Und dann hier und das und da und hier bitte unterschreiben und dann war's das, ne?
Genau das ist es, Flo. Also wirklich, geht zur Bemusterung hin. Die haben uns einen schönen Rahmen gewählt. Wir waren dann 2 Tage dort. Wir waren im Hotel abends, dass wir den Stress mit der Anreise nicht hatten. Das war auch super. Das war gut. Ich glaube, das machen auch einige. Allerdings ist es schon sinnvoll, sich dann pro Station, die man dann durchläuft, einfach auch mal den Preis nennen zu lassen und jetzt nicht zum Schluss darauf warten, dass da eine Gesamtsumme, ja, okay und fertig. Nein. Jetzt nicht um jeden Cent kämpfen, aber alles bewusst irgendwie. Also die Investition, die man da trifft, die hat ja auch nochmal Auswirkungen. Was wir festgestellt haben bei der Bemusterung, du hast nicht den Handwerker da, der es zum Schluss ja einbaut auf der Baustelle. Der hat natürlich nochmal vom Fachverständnis ein anderes Wissen als ein Einrichtungsplaner, glaube ich, heißen die, oder Fachberater für die Einrichtung. Was die dir erzählen dazu, was sie halt oft verkaufen, ist zwar nett, ist schön, das freut mich für die alle, das ist in Ordnung, aber passt das Produkt zu uns und wie verhält sich denn sowas im Alltag? Mein Eindruck war in der Bemusterung, ja, die sehen dich halt einen Tag und da natürlich den individuellen Geschmack zu treffen, ist unmöglich, sage ich jetzt. Bei uns war es gut, dass unser Planer, also der wirklich das Haus mit uns gemacht, also wirklich der Architekt, der es durchgeplant hat, dass der dabei war. Der hat uns dann da auch nochmal geführt, dass einem der Anzug auch passt, sage ich mal. Ja, dass das Ganze so im Gesamtbild wieder stimmig ist. Aber der ist natürlich auch nicht der Experte, was jetzt Badarmaturen angeht. Also sicherlich gibt es jetzt Details, wo wir jetzt vom Anspruch her nochmal sagen würden, na okay, vielleicht würde man das jetzt wählen irgendwie. Vielleicht würde das, wie mit den Türen gerade, ja, mit den Türen vielleicht besser passen. Was man nie vergessen darf, ist, dass du auf alles einen Aufschlag hast. Natürlich einen GU-Aufschlag, der Generalunternehmer-Aufschlag, den du drin hast, der natürlich in diesem Gesamtpreis dann immer recht hoch erscheint, weil natürlich auch immer so wird argumentiert, die Einbaukosten mit dabei sind, so habe ich verstanden, in den Gesamtpreis. Ja, genau. Und deswegen sind die Preise auch wieder individuell nicht vergleichbar und das macht es wieder so schwer für den Einzelnen, finde ich. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da beim nächsten Mal nicht irgendwie eine andere Ausstattung wählen würde und nochmal überlegen würde, ob ich dann nachträglich noch was ändere. Aber das sind so Gedanken, die man dann danach hat. Aber wir sind, sollte ich so rüberkommen, aber wir sind schon hochzufrieden mit dem, was wir jetzt so haben in der Ausstattung. Ich denke, man sieht es auch im Blog, was wir jetzt da reingenommen haben. Aber das ist so, das muss man so immer im Hinterkopf haben, da sind teilweise Verkaufsberater, die halt wirklich nicht dieses, finde ich, dieses Wissen von jemandem haben, der auf der Baustelle dann das einbaut. Also der Handwerksmeister, der die Fliesen einfach dann komplett anders gelegt hat, der gesagt hat, okay, warum fließt dir die gegenüberliegende Wand in der Dusche nicht noch hoch, weil da wird Wasser hinkommen. Das sind so Details, die sind in der Bemusterung untergegangen. Und ich glaube, das ist dann so später ein Punkt, wo du sagst, oh, warum habe ich da jetzt keine Fliesen? Warum habe ich da beim Waschbecken nicht hochgefließt? Jetzt ist wieder alles, also das sind so Sachen, glaube ich, die einen ja später ein bisschen so dieses, ich fühle mich gleich wohl im Haus, ein bisschen runterziehen.
Finde ich echt interessant, weil es geht ja wirklich so in den, also da sind wir jetzt wirklich schon sehr in Details eigentlich, ne? Wo man sich im Vorfeld eigentlich wenig Gedanken drüber macht, aber die dann fürs Haus später wirklich einen Unterschied machen, ne? Und das ist auch wieder dieses Thema, wirklich mal drüber nachdenken, wie nutzt man das Ganze und wo hat man wirklich dann eine gewisse Beanspruchung und sowas von Flächen und von Fliesen und keine Ahnung, ne? Also das finde ich eine sehr gute Idee, so rumzudenken, weil viele denken ja erstmal vom Design her, ne? Also aus der Designperspektive, wie schaut das nachher aus, ne? Aber so aus dieser Nutzungsperspektive zu denken, finde ich auf jeden Fall auch wichtig, ja.
Exakt. Also das haben wir, und das muss ja ehrlich sein, auch erst beim Küchenplaner habe ich das gemerkt, der mit uns dann einfach die Laufwege mal durchgegangen ist und gesagt hat, wie lebt ihr denn letztendlich drin? Und dieses Prinzip dann letztendlich übertragen auf das Gesamte dann eben aufs Haus und einfach mal durchlaufen. Wir sind auch sehr viel in der Bauphase, also als der Holzbau da war, hier mit Taschenlampe im Haus rumgestanden und haben einfach mal durchgespielt. Wo schalte ich das Licht ein? Wo schalte ich es aus? Wo spät später mal ein Schreibtisch? Also, dass du wirklich das mal im Ablauf durchgehst. Ich schließe eine Tür. Okay, wie geht die Tür überhaupt auf? Fensteröffnungen. Das sind ja auch viele solche Details, die dann ja, die mit wichtig sind und die dir dann später einfach, wenn du es, also solche Details, den Wohlfühlfaktor ein bisschen nehmen irgendwie, ja? Das ist so der Punkt einfach.
Das ist absolut wahr, weil du hast auch immer, sowas höre ich auch immer wieder, ne? Dass du, oder dass manche eine Planung erstmal erstellen und dann merken sie im weiteren Verlauf, also meistens dann schon zu spät, weil es schon auf der Baustelle ist, das Küchenfenster kann ich jetzt gar nicht öffnen, ne? Weil es keinen Sinn macht, weil du hast da schon wieder einen Schrank oder irgendwas, ne? Und das ist natürlich dann richtig bitter immer, weil es dann vorbei ist, ne?
Genau. Also wir haben das auch bei Nachbarn gesehen, die haben da wieder was zugemauert, irgendwie ein Fenster. Das passiert dann schon, glaube ich, ja. Und darum ist so diese Werksplanung so wichtig. Also da hat man wirklich mit den zwei Leuten, mit denen wir von der Firma Gruber eben durchgegangen sind, wirklich zwei Profis am Tisch sitzen, die uns gesagt haben, jetzt machen wir mal jedes Fenster nochmal auf und zu und passt das wirklich? Wir haben da auch echt, glaube ich, einiges nochmal gedreht irgendwie letztendlich, bevor es dann wirklich in die Produktion reingegangen ist. Gott sei Dank. Also das hätten wir auch nicht mehr ändern können auf der Baustelle, was ich so gerade beschrieben habe. Aber mit Schaltern, ja, so Sachen zu ändern, das kriegt man alles hin. Und da kann ich auch nur sagen, eben mit dieser Elektroplanung, die halt frühzeitig zu beginnen, weil da haben wir auch gemerkt, du kriegst halt einen Standard, du kriegst deine zwei, drei LAN-Dosen, eines zwei Satellitendosen und dann ist auch gut. Aber so wirklich, was man jetzt so mittlerweile mit Homeoffice ist ein großer Punkt geworden in den letzten Monaten, wie man sich's einrichten möchte. Und da haben wir schon gemerkt, weil Katharina mich dann immer angeschaut hat, ey, warum planst du jetzt dreimal die Netzwerkanschlüsse? Sage ich, ja, weil ich gern das Ding sicher haben möchte. Also ich möchte gern die Flexibilität später einfach noch haben und lieber jetzt reinnehmen, bevor du später jemanden kommen lassen musst, der dann Trockenbau aufmacht, der in die Wanddämmung reingeht, der nochmal alles streichen muss. Und jede Nacharbeit, haben wir auch gemerkt, ist so ein Thema. Du siehst es halt, ja. Du siehst es, wenn es nicht am Anfang gleich ordentlich gemacht wurde. Und das ist immer so der Anspruch, den du hast. So die 100%, die darfst du nicht nachgeben. Da finde ich, da musst du schon konsequent dabei bleiben, um eben dann auch zu sagen, das Fenster geht an einer richtigen Stelle auf, ja.
Ja, absolut, ja. Da muss man die Zeit auch einfach investieren, ne? Das ist,
ja,
das ist so.
Das wirklich mit der Zeit und auch Thema Faktor Zeit ist sowas. Wir haben zwar jetzt gesagt, ja, mit Durchsprache auf der Baustelle, mit nochmal Änderungen, aber da musst du auch die Zeit dafür haben. Also sprich, du musst einen Arbeitgeber haben, der das versteht, was du gerade baust. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Ich bin relativ frei in der Zeitplanung. Was heißt frei? Ich muss auch liefern auf der Arbeit, aber dann mache ich das eben später weiter, ja. Aber so in der Verfügbarkeit auf einer Baustelle ist es schon gut, nahe zu sein. Also, dass du halt so in einer halben Stunde da sein kannst. Und dass du halt auch sagen kannst, okay, morgen kommt wirklich der Handwerker. Das ist auch mal so das Thema. Wann kommt er denn dann jetzt wirklich? Wann findet die Durchsprache auf der Baustelle nochmal statt? Und hast du da auch Zeit? Und da haben wir uns immer recht gut organisieren können, beide. Ich denke, das ist nochmal ein anderer Stress, weil wenn wir jetzt, du habe ich es vorhin gemeint, mit Kindern, Kindergarten oder irgendwelche anderen Verpflichtungen, die du noch hast. Wir reden da natürlich recht salopp darüber mit verfügbarer Zeit, weil wir es uns eben, wie gesagt, so einteilen konnten. Aber das ist nochmal ein entscheidender Faktor. Plant alle Zeit ein, ja, für kurzfristige Termine, Einzeldurchsprachen auf der Baustelle, das ist auf jeden Fall ein Thema, was es dann später einfach angenehmer macht, wenn du da nochmal dabei sein konntest und dir auch nachts im Bett so die Sicherheit gibt, habe ich an alles gedacht, habe ich alles durchgesprochen und kann ich einen Haken dahinter machen.
Ja, bei welchen Terminen wart ihr auf der Baustelle dabei?
Also wir hatten mit jedem Gewerk hatten wir eine Durchsprache, also da haben wir das Unternehmen dann kennengelernt, unseren Ansprechpartner kennengelernt. Es war praktisch immer, unser Bauleiter war dabei von Gruber und dann der Ansprechpartner von dem Unternehmen, was das Gewerk durchführt. Und dann sind wir jedes Detail nochmal durchgegangen. Was wurde jetzt in der Bemusterung besprochen? Was haben wir uns ausgesucht? Und dann sind wir wirklich in den Raum dann gegangen und sind sehr detailliert das durchgegangen. Also die Termine haben teilweise 2-3 Stunden auch gedauert. Und so haben wir das eigentlich mit jedem Gewerk, wo wir uns jetzt irgendwas dazu ausgesucht haben, also, haben wir das dann auch gemacht.
Also konkret war es der Heizungsbauer, Sanitär, das alles nochmal durchgegangen. Wo steht die Wärmepumpe, wo sind die Waschbecken, wie sind die Anschlüsse, passt das, Haken. Dann waren es die Elektroarbeiten, die wir durchgesprochen haben, die haben wir öfter durchgesprochen. Dann die Fliesenarbeiten, also wo wird was gelegt, bis wohin geht es. Dann die Bodenarbeiten, also Fußbodenbeläge haben wir durchgesprochen. Mit dem Maler sind wir die Farben durchgegangen, also ja, oder wo soll er streichen. Oder wir haben so einen Stahlträgerunterzug, also den hat er, ja, der muss auch nochmal angepasst werden, weil wir eben gemerkt haben, dass glänzend schwarz nicht so schön ist wie mattschwarz beispielsweise. Das sind wir noch durchgegangen. Und mit dem Trockenbauer, das ist vielleicht auch ein wichtiger Tipp, Trockenbauer, was wir uns so angeschaut haben und wo wir nochmal Wandverstärkungen haben möchten, also sprich, wo wir sagen, da werden später wirklich Schränke hängen, da brauchen wir mehr als die 30 Kilo im Standard in der Wand, sondern ein bisschen mehr in der Verstärkung, beispielsweise du willst einen Batteriespeicher an die Wand machen oder einen Netzwerkschrank hinhängen, da muss die Wand nochmal verstärkt werden. Und das sind so Sachen, die konnte man, und ja genau, und die Treppe noch, die Holzarbeiten, genau,
die Schreinarbeiten,
genau.
Fensterbänke. Ja.
Also du hörst raus, wir haben dann 6-7 Termine, glaube ich, habe ich gerade genannt, irgendwie, die wir so nochmal gesteuert haben, die noch einfach nochmal mit reingekommen sind, ja.
Ja, da wart ihr wirklich, ihr habt mitgebaut quasi. Ne? Nee, aber das finde ich wichtig, ne? Weil ich glaube, ganz oft ist so dieser Anspruch, ja, ich gebe das ja vor und dann passt das, ne? Aber ich glaube, es ist, das Haus wird einfach wirklich besser, wenn du selber nochmal aktiv bist und auf der Baustelle immer noch was steuern kannst, ne?
Mhm. Also absolut 100% zu deiner Aussage, es ist so. Und drum auch so das Individuelle, die Baufirma muss das auch mitmachen. Also der Bauleiter muss das auch mitmachen, wenn es jetzt nochmal schreibst, du, jetzt haben wir nochmal drüber nachgedacht, wir haben zwar gerade die Feinbemusterung gehabt auf der Baustelle, aber lass uns das nochmal ändern. Und da wird auch viel von der anderen Seite verlangt, weil man immer drüber spricht, ja, ich schaue auf mich, wie geht's mir in dem Prozess? Man braucht schon ein bisschen Empathie auf der anderen Seite eben auf der, bei der Ausführenden und bei den Handwerkern. Und jetzt kam bei uns noch eine Komponente rein, die ist vielleicht auch noch wichtig im März, was wir da mit Corona hatten, also der ganzen Corona-Situation, wo du dann schon gemerkt hast, dass mit Baustellenverkehr mehrere Personen im Haus, Hygiene, also das hat sich ja mittlerweile, haben wir das alle im Kopf drin im August jetzt, aber wie war es denn im März, wenn man zurückdenkt, das war schon sehr, sehr unangenehm. Also da hat man schon auf der anderen Seite gemerkt, dass auch Menschen, also wenn, ich erinnere mich da immer noch an den einen Handwerksmeister, der eben älter war, der gesagt hat, ich komme nicht mehr ins Haus, ich habe Angst. Wo ich sage, okay, was willst du denn da jetzt drücken mit einem Termindruck und sagen, Fertigstellung muss jetzt da und da stattfinden. Da haben wir dann auch gesagt, du, pff, sich selbst rausnehmen, Gas rausnehmen und eben auch die anderen verstehen. Und das ist auch immer so ein Hauptthema, was wir bei uns hatten. Die Kommunikation muss passen für beide Seiten. Aber das Ergebnis muss am Ende auch passen. Und das ist so der Challenge, den du hast, dass das für alle Seiten übereinander geht. Aber wirklich, das Thema mit Corona im Hausbau wünsche ich dann doch keinem.
Das glaube ich, ja. Hattet ihr irgendwie Verzögerung oder?
Ja, wir haben es ja gemerkt an der einen oder anderen Stelle, wo es dann ging mit Fliesen. Fliesen kommen für uns aus Norditalien. Da hast du dann schon gemerkt, dass eben kein Nachschubweg mehr da war. Wir haben da noch so eine Situation, dass was geändert werden muss. Das haben wir jetzt erstmal auf die Bank gelegt, weil es nicht überlebenswichtig ist, was wir jetzt da noch als Detail haben. Da sagen wir, okay, wir haben gemerkt, beim Geländer Pulverbeschichtung war ein Thema plötzlich. Keine Ahnung, ob da irgendwie Rohstoff oder in der Ausführung.
Das ist immer noch ein Thema. Also wir warten jetzt noch auf so eine Schiebetür, auf eine Glasschiebetür mit schwarzem Stahlrahmen. Die hat auch brutal Verzögerung. Also keine Ahnung, was da ist.
Du weißt halt immer schwer in der Abgrenzung nicht, ob es jetzt ein Thema ist, was man jetzt gar nimmt als Grund, ja? Einen Termin nicht zu halten, oder ist es wirklich so? So vom Gefühl her, wenn ich es ein, zwei, dreimal auf der anderen Seite auch höre, auf der Baustelle und auf der Baustelle höre, dann denke ich schon, okay, ist was dran. Wenn es andere Sachen sind, dass ein Paketdienstleister das Haus nicht findet, dann sage ich, okay, daran ist Corona jetzt gerade nicht schuld irgendwie. Also das hat man auch des Öfteren, dass die eben bei der Anlieferung das als Grund genommen haben. Aber wirklich in der Ausführung bei Gewerken hast du, denke ich, schon einen Impact gehabt. Also auch beim Fensterfirmen, die jetzt irgendwie bei Lieferungen Fenster, die aus Österreich kommen oder aus dem Ausland kommen, wo halt Grenzen zu waren, dass das nicht funktioniert hat, das sicherlich nachvollziehbar, genau. Ja. Aber wie willst du so ein Risiko absichern im Bereich der Projektplanung am Anfang von einem Hausbauprojekt? Hat man so nicht auf dem Schirm, hat aber keiner auf dem Schirm gehabt.
Deswegen, nee, das ist so. Ne, da darfst du dann nur nicht irgendwie zeitlich halt in eine Situation kommen, wo es schwierig wird, ne, weil irgendwie eine andere Wohnung schon gekündigt ist oder was auch immer. Ne? Aber ansonsten ist es ja, ist ja auch alles nachvollziehbar. Ne? Geht ja einfach dann auch nicht anders. Ne?
Also das hatten wir auch, und vielleicht das zur Gesamtprojektplanung. Also wir hatten eine Durchlaufzeit. Im Oktober fingen die Erdarbeiten an und im April sind wir eingezogen, Mitte April. Wir hatten ursprünglich mal, wo wir über Auftragsbestätigung gesprochen hatten, ein anderes Datum im Projektplan.
Im Mai
sogar, Ende Mai. Und dann hat es wirklich der Projektleiter noch geschafft. Also da auch wieder Chapeau, dass wir dann Mitte April einziehen konnten. Du hast dann schon gemerkt, was am Markt wirklich so ist, dass die Nachfrage nach Häusern immer noch da ist. Die ist nicht eingebrochen. Das ist das, was wir so festgestellt haben. Und die Auftragsbücher sind voll. Und so eine kleine Firma, wie wir gewählt haben, die schauen natürlich, dass sie auch weiterkommen, sprich die nächsten Baustellen fertig machen. Was jetzt nicht heißt, dass sie uns da jetzt irgendwie, dass das unglaubwürdig war, mit Handwerkern auf einmal im Haus. Das war alles im normalen Maß, im normalen Rahmen. Aber du hast gemerkt, dass die natürlich hintendran auch einen großen Druck haben von ihrer Firma eben, dass sie das nächste Bauvorhaben anfangen. Ja, das hast du schon gemerkt. Und unser Projektleiter, glaube ich, hat so 6-7 Baustellen parallel gehabt. Das hast du dann auch gemerkt, auch mit Corona, dass da war eine mega Anspannung. Das hast du mitbekommen. Und wir haben jetzt noch guten Kontakt zu ihm. Also er geht noch ans Telefon, wenn wir ihn anrufen. Das muss man jetzt auch noch sagen. Also wirklich, das hat sich gut rausgestellt. Und der hat uns da wirklich einen Monat früher in die Bude hier reingebracht. Und das wirklich, ohne dass wir jetzt sagen, da fehlt ein Dach oder irgendwas, jetzt übertrieben. Ja, ja, ja. Also das war gut.
Das ist ja immer was wert auch. Ne?
Genau. Und das war eine gute Ersparnis. Bloß, falls du es gerade gemeint hattest mit Mieten oder wenn du noch eine Mietwohnung hinten dran hast oder sonst was, das war schon gut, dass man einen verlässlichen Partner auf der Seite hat, wo man sich auf die Planung verlassen kann. Ja, nee, dass der dann mit Mondspeichern arbeitet und sagt, okay, Puffer da noch eingeplant und dann zieht er die Puffer auch. Ja,
ja, ja, logisch, dann schon. Na, das ist wahr, ja. Okay, super. Also ich glaube, da waren schon einige super Tipps dabei. Also dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch beide. Vielleicht habt ihr beide jetzt nochmal jeweils einen Tipp, den ihr so jedem mitgeben möchtet, der jetzt noch so ganz am Anfang steht. Also alle Bauherren, die das Ganze noch vor sich haben. Was wäre da jetzt euer bester Tipp, den ihr geben könnt?
Also auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Zeit in die Planung investieren, sich ganz viel informieren. Auch Instagram ist da wirklich eine gute Plattform, um sich Inspirationen zu holen, weil da eben auch teilweise sehr offen drüber geredet wird, was würden wir jetzt anders machen, was sind die Nachteile, welche Fehler hat der eine oder andere gemacht. Man sieht so viele Möglichkeiten, wie man was ausführen kann, kann dann entscheiden für sich, gefällt einem das, will man es ein bisschen verändert übernehmen, gefällt es einem nicht, das ist auch schon mal viel wert, wenn man weiß, was man nicht will. Aber das ist unglaublich wichtig, finde ich, sich da Zeit zu lassen, dass man am Ende wirklich feststellt, was braucht man, was will man, was gefällt einem. Also da, glaube ich, kann man gar nicht so viel Zeit investieren. Wir haben viel investiert, wir sind sehr viele Neubaugebiete rumgefahren, waren ganz oft in Poing im Musterhauspark, waren auch in anderen Musterhausparks. Das war sehr viel wert, glaube ich. Ja. Das wäre so mein Tipp. So viel wie es geht, informieren und andere Häuser anschauen. Das bringt auf jeden Fall was.
Absolut, ja. Finde ich sehr gut.
Das war eigentlich mein Tipp, den ich sagen wollte. Jetzt hat Katharina mir das weggenommen. Also die Orientierungsphase und auch die Orientierungsphase hört nie auf, was Kathi gerade gemeint hat. Orientiert euch wirklich, schaut euch so viel Input wie möglich an. Tipp von mir ist, mal ganz weg von den ganzen Geschichten irgendwie. Also ihr könnt euch viel Informationen im Internet holen, in Blogs und auf allen möglichen erdenklichen Plattformen. Am Ende des Tages ist es ein Prozess, den ihr zu zweit durchstehen müsst. Also sprich mit eurem Partner. Der Rest drumherum ist immer lösbar. Also du kannst mit jeder Firma ein Haus bauen, du kannst dich überall informieren, du kriegst überall einen Architekten rein, das ist alles kein Thema. Ihr müsst euch als Paar das Thema nur zutrauen. Das, glaube ich, und das gegenseitige Vertrauen ist das Wichtige, weil Bauen ist ein Stressfaktor, du hast das, glaube ich, vorhin eingangs erwähnt, das ist eine massive Anspannung für eine Beziehung. Mit Job, mit äußeren Einflüssen, und das Wichtige ist, dass wenn ihr beide euch sicher seid, in der Beziehung zu bauen zu wollen, dann tut es, verlasst euch aufeinander, aber wenn ihr da irgendeinen Zweifel habt, dass das nicht funktioniert oder nicht gehen kann, dann lasst die Finger davon, von dem ganzen Prozess. Es ist ein großer Kommunikationsprozess, aber auch für die Beziehung ist es einfach auch ein Stresstest, den man zusammen bestehen muss. Und ich kann jetzt nur sagen, wir haben es überstanden. Was soll uns noch passieren nach dem Ausbau? Ja. Wir haben Corona noch mit drin gehabt als Superfaktor, Superkiller irgendwie. Und wenn das funktioniert und man gegenseitig sich das Vertrauen hat, sich das zuzutrauen, dann funktioniert es. Genau, das wäre mein Tipp.
Cool, sowas in die Richtung hat man noch gar nicht. Perfekt.
Ja, gar nicht.
Nee, finde ich aber auch einen wirklich sehr, sehr wichtigen Tipp, weil du hast recht, es ist zwischenmenschlich, ist es wirklich auch eine Belastung oder kann es sein, ne? Weil man ist ja immer irgendwo am Limit, egal wie es dann ist, ne? Also zeitlich ich meine, man hatte ja vorher schon keine Zeit im Endeffekt, ne, mit Arbeit und allem, was so drumherum ist. Und dann kommt halt noch der Hausbau dazu. Da ist dann, also es ist, ja, ist schon eine herausfordernde Phase auf jeden Fall.
Genau, genau.
Vielen Dank euch beiden.
Sehr gerne.
Das hat sehr, sehr Spaß gemacht. Sagt mal noch, wo man euch auf Instagram findet und wo man auf jeden Fall auch folgen kann.
Also wir sind auf Instagram zu finden unter mk.hausbau. MK steht für Matthias und Katharina. Und ja, wir freuen uns, wenn da neue Kommentare kommen. Wir lernen ja auch immer noch dazu, sind auch noch offen für Tipps zur Gartengestaltung und Einrichtungstipps. Da müssen wir auch noch ein bisschen aufholen. Also Bilder und so weiter fehlen bei uns noch gänzlich. Also da holen wir uns selbst auch immer noch gern Inspirationen und freuen uns auch immer über den Austausch.
Ja, perfekt. Also ihr habt es gehört, hingehen, liken, folgen und kommentieren und so weiter. Tipps immer gern gesehen, aber ihr könnt euch da auch sehr, sehr viel Inspiration holen, weil es ist wirklich, muss man unterm Strich auch sagen, ihr beiden ist ein sehr schönes Haus geworden.
Dankeschön.
Vielen lieben Dank.